Der Gnadenengel. Die meisten Kriegshelden langweilen mich. Wer andere ins Feuer befiehlt, mag schlau sein, aber ist selten ein Held. Und mit denjenigen, die erst fallen müssen, um welche zu werden, kann ich wenig anfangen. Macht einem das eigene Dasein keinen Spaß, ist es nicht besonders schwer, es heroisch wegzuwerfen. Den Abgang als solchen kriegen wir alle irgendwie hin, auch ohne Üben. Selbst wenn wir es vorher nicht glauben können. Trotzdem stammt einer meiner Helden aus dem letzten Weltkrieg. Er ist eine Frau. Ich weiß weder ihren Namen noch wo genau sie lebte. Nur, dass es auf einem Gehöft in der Normandie war. Vor Jahren bin ich mal durch Nordfrankreich gereist. Vielleicht habe ich dabei ihren Hof gesehen. Ich entsinne mich an eine raue Landschaft, grün und eher flach, zerschnitten von Knicks, an mit Feldsteinen eingefriedete Äcker und graue Häuser, geduckt unter der Weite eines nördlichen Himmels. Es war ein heißer Spätsommertag des Jahres 1944, wenige Wochen nach der alliierten Landung. Der Krieg lag in den letzten Zügen. Hitlers Truppen wichen zurück und hatten die Gegend bereits geräumt. Stündlich erwartet man das Einrücken der Engländer. Sie stand gerade draußen auf dem Hof. Da kam ein Mann zu ihr getrottet, verschwitzt und verdreckt, in deutscher Uniform. Ein versprengter Nachzügler, der seinen Haufen verloren hatte. Er war ein müder Krieger, der von Afrika bis Nordfrankreich gefochten hatte. 4 lange Jahre, ein Greis von 23, mit dem versonnenen Etwas in den Augen, das amerikanische Veteranen den 1000-Yard-Blick nennen. Doch sie sahen ihm vermutlich bloß das verwirrte Kind, das gehetzte, verängstigte Tier, das vor Furcht und Erschöpfung zitterte. Ich stelle mir Szenen des deutschen Rückzugs aus Frankreich vor, wie Wehrmacht und SS Lebensmittel requirieren, Vieh wegzerren und den Flüchen und Klagen der Bauern, denen sie auch gleich noch die letzte Ziege nehmen oder spaßeshalber erschießen. Eine besiegte Armee, die plündernd ostwärts zieht. Sehe Verwundete an den Straßenrändern liegen, Kolonnen von Lastwagen, bepackt mit dem privaten Beutegut höherer Offiziere, antiken Möbeln, Bildern, Teppichen, gestohlenen Schlössern und Museen, die im Vollgas an ihnen vorüberrollen. Er bat sie um Wasser. Sie führte ihn in die Küche und lud ihn ein, sich zu setzen. Er lehnte seinen Karabiner an die Wand, fiel auf einen Stuhl. Die Küche war angenehm kühl. Sie holte den Krug mit der Milch und das halbe Brot, das vom Morgen übrig geblieben war, schob ihm beides zu und schenkte ihm einen großen Becher voll. Er war so fertig, dass er ihn zum Trinken zwischen beide Hände nehmen musste. Kurz darauf kamen 3 Männer herein. Einer von ihnen war der Bauer, der andere sein Bruder und der dritte ihr Cousin. Vielleicht war es auch gar nicht ihr Mann, sondern ihr Onkel oder ihr Vater mit den beiden Knechten. Keine Ahnung. Jedenfalls begutachteten die 3 den ungebetenen Gast tuschelnd. Der Deutsche hockte derweil teilnahmslos am Tisch und war vollauf damit beschäftigt, beim Kauen nicht einzuschlafen, bis einer der Männer plötzlich den Karabiner nahm, den Lauf auf ihn richtete und durchlud. Nun begreift er, was sie da besprochen haben. Er ist ihre letzte Chance, in diesem Krieg noch einen Krümel Ruhm abzugreifen. Sie werden ihn vor die Tür schleifen und dort totschlagen oder erschießen. Dann werden sie ihn ausstellen, als Beweis ihrer Tapferkeit, sodass ihre Nachbarn kommen können, um sie zu beglückwünschen und die englischen Soldaten ihnen hernach lachend auf die Schulter klopfen und Zigaretten spendieren. Es ist ein Fehler gewesen, hier um Wasser zu bitten. Keine Stunde und die Fliegen, die jetzt über der Milch kreisen, kriechen in seinen Augen. Da fängt die Frau an zu schreien. Sie geht auf den Mann mit dem Gewehr los, ohrfeicht ihn links und rechts, reißt ihm die Waffe aus den Händen. Sekunden später dröhnen draußen Dieselmotore. Englische Lorries rumpeln vor das Haus. Der Deutsche schrickt panisch hoch. Sie legt ihm die Hand auf den Arm. Reste là, la guerre est finie pour toi. Was so viel heißt wie, bleib da, der Krieg ist für dich zu Ende. Doch mein Vater schlug ihr Angebot aus. Er sprang auf und ergriff das Gewehr. Da ließ sie ihn durch die Hintertür raus. Er lief weg. Die meisten laufen von der Freiheit weg. Als er ihre Sätze wiederholte, schluchzte er lachend auf. Kurz, nur ein entgleister Laut. Dann hob er die Schultern, wog die Hände in der Luft und sah mich an. Seine Augen waren groß und braun und nass. Verstehst du? Nur so viel, dachte ich, da war eine, die das Spiel nicht mitmachte, die dem Wahnsinn um sie herum widerstand, die dir Milch gab, als du nach Wasser fragtest, und Brot, das Brot der Gnade, die dir Asyl gewährte, die die Freiheit schenkte, mit dem Töten aufzuhören, doch dich nicht hielt. Fürs Leben entscheiden musstest du dich selbst. Sie war wirklich frei, mehr Mensch als du und ich oder die Engländer und die Burschen in ihrer Küche. Sie ist der erste Held, von dem du mir erzählst. Laut fragte ich ihn bloß, warum er nicht geblieben sei, ob aus Angst oder aus Scham. Er kaute leer, zuckte die Achseln, sagte, das wisse er nicht mehr. Sein Blick floh irgendwohin ins Leere. Die Kiefermuskeln tanzten dabei. Er habe befürchtet, die Engländer würden ihn erschießen, erklärte er ein paar Sekunden später. Die wären schließlich gerade auf dem Vormarsch gewesen. Da könne man keine Gefangenen machen. Gefangene seien lästig, man müsse sie bewachen. Das binde Zeit und Kräfte. Die konnten doch gar keine Gefangenen machen. Ob und wie oft er die eigenen Gefangenen getötet hat, blieb sein Geheimnis. So, wie er meine Frage verneinte, steht mir immerhin frei, ihm zu glauben. Ich weiß nicht, wie viele Franzosen 1944 zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt waren und in der Lagerzäune hungerten. Und ob die Frau das wusste, als sie das verstörte Tier in Herrenmenschenuniform rettete und laufen ließ. Oder ob sie es hinterher bereute. Vielleicht tat sie es auch, weil ihr Sohn in einem Rüstungsbetrieb bei Hannover 12 Stunden am Tag Rohlinge für Granaten schleppen musste und sie betete, eine deutsche Mutter möge sich seiner erbarmen und gnädig mit ihm sein, so dass ihr Kind lebte und sie es wieder sah. Oder sie tat es für sich selbst und die Götter, weil das Gastrecht heilig ist, heiliger als Rache und Hass. Ich habe keinen Schimmer. Gewiss, manch einer wird sagen, na und, was willst du, Spinner, denn? Frauen sind eben praktisch veranlagt. Der hatte bloß keine Lust, das Blut des Bosch von ihrem Küchenfußboden aufzuwischen, während die Männer sich draußen vor dem Haus besoffen und als Widerstandskämpfer feiern ließen. Sie war nicht großzügig, sie war bequem. Das, was du Güte nennst, ist pure Willkür, abhängig von der jeweiligen Tagesform. Quält dich ein Furz, drückst du ab. Hast du gerade entspannt gevögelt, steckst du die Wumme weg. So simpel ist das. Mag sein. Eins allerdings ist sicher. Ohne sie wäre ich nicht auf der Welt. Und die Knochen des Mannes, der später mein Vater wurde, faul irgendwo vergessen im früheren Feindesland. Auch ganz einfach.